Diagnose Krebs ist heute zum Glück nicht mehr ein Todesurteil, sondern im besten Fall eine heilbare Krankheit. Aber was braucht es, wenn eine Therapie erfolgreich abgeschlossen ist? Wie sieht eine gute Nachsorge aus? Diese Frage diskutieren wir mit dem Professor Dr. Jörg Beyer. Er ist emeritierter Professor für medizinische Onkologie am Inselspital in Bern. Und mein Name ist Kurt Eschbacher. Herr Professor Beyer, wir haben ganz am Anfang von unserer Serie nachgefragt, mit euch schon ein Gespräch führen. Heute seid ihr emeritiert, arbeitet aber noch als Senior Consultant in der Onkologie vom Inselspital. Mich würde es interessieren, was hat sich im Verlauf von eurer langen Berufskarriere in der Behandlung von Krebserkrankungen am meisten geändert?
Ich bin jetzt vielleicht 40 Jahre etwa als Onkologe tätig. Zuerst in Deutschland, dann in der Schweiz. Und es hat sich wie in allen Lebensbereichen auch sehr, sehr viel geändert. Wenn ich das sozusagen auf einen Punkt zusammenfassen sollte, ist, dass die Person, der erkrankte Mensch, viel mehr in den Mittelpunkt heute gestellt wird, als es damals war. Damals war die Medizin viel technokratischer, viel an dem Tumor und man wollte nur, hat alles nur den Tumor im Fokus gehabt, nicht nur, aber vorwiegend den Tumor im Fokus gehabt. Und heute merkt man gerade in Anbetracht, weil wir wissen, dass wir viele Menschen heilen, dass die Menschen ihre Befindlichkeit, ihr Wohlergehen, ihr Wohlgefühl viel mehr in den Mittelpunkt gerückt ist.
Therapiemäßig haben Sie ja jetzt als Onkologe auch die viel größere Chancen, Menschen zu heilen. Was hat das für Sie auch als Arzt verändert?
Wiederum sehr viel. Schon so in den 80ern und Anfang der, und weit in die 90er Jahre ging es nur darum, möglichst viel Therapie zu machen, um möglichst viele Menschen zu heilen. Das ist auch zunehmend gelungen. Aber wir haben dann gemerkt, dass wir durch die sehr, sehr intensiven Therapien die Menschen, die wir geheilt haben, mittel- und langfristig geschadet haben. Also das, was wir am Anfang gewonnen haben, haben wir nach 10, 15, 20 Jahren wieder verloren. Und da haben wir gemerkt, hoppla, wir können nicht alle gleich behandeln. Wir müssen vielleicht diejenigen, die eine sehr bösartige, sehr aggressive Krebsform haben, da müssen wir weiterhin schauen, dass wir besser werden, dass wir mehr Menschen heilen. Aber die Menschen, die eine hohe Heilungsrate haben, Heilungswahrscheinlichkeit haben, und da nenne ich jetzt mal eine Zahl, es gibt viele Krebserkrankungen, die kann ich für über 90, nahe 95, 100% heilen. Da muss ich Acht geben, dass ich denen keinen langfristigen Schaden anbehandle. Und da haben wir gemerkt, dass wir viel mehr trennen müssen. Weniger intensive Therapie für die, die eine hohe Chance auf Heilung haben. Intensive Therapie oder vielleicht sogar intensivere neue Therapien bei denen wir immer noch nicht gut sind mit unseren Behandlungserfolgen.
Kann man sagen, heutzutage ist es eine immer individualisiertere Therapie, also nicht mehr nur Leitlinien, die strikt befolgt werden, sondern auch die Erfahrung des Arztes und die, jetzt, wie Sie vorhin gesagt haben, Abschätzung der Chancen, wie dann der Patient, nachdem er geheilt ist, weiter gut leben kann.
Auf jeden Fall. Wir haben heute eine sehr viel differenziertere Möglichkeit zu behandeln, sehr viel mehr Dinge zur Auswahl. Früher gab es im Prinzip Operationen, Chemotherapie, Strahlentherapie. Und bei der Chemotherapie eine sehr überschaubare Anzahl von Medikamenten.
Also auch Gift, das man im Körper verbreitet hat, um die bösen Zellen zu beseitigen.
Genau. Also die Zellgifte, die wir hatten, hatten wir nur Zellgifte. Heute haben wir Immuntherapie, wir haben diese kleinen Moleküle, die in der Zelle selber die Informationsübermittlung stören. Also wir haben eine ganze Palette von jenseits der Zellgifte, von anderen Therapieformen, die entweder mit Zellgiften zusammen oder sogar neuerdings als Alternative zu Zellgiften eingesetzt werden können. Und dann haben wir jetzt neuerdings auch die Möglichkeit von zellulären Therapien. Das hat allerdings auch zur Konsequenz, dass keiner von uns Onkologen mehr das ganze Feld überblickt. Das heißt, wir brauchen Leitlinien, ist überhaupt kein Zweifel. Das ist der rote Faden, an dem wir uns orientieren, gerade in der Vielfalt. Der hilft uns. Aber völlig richtig, wie Sie sagen, wir müssen dann die Leitlinie auf den Menschen herunterbrechen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit der Juristerei. Wozu brauchen wir eigentlich Gerichte? Wieso brauchen wir Rechtsanwälte, Staatsanwälte? Ist doch alles im Gesetz vorgeschrieben. Ist doch alles festgelegt. Aber das Gesetz, die Regeln müssen auf den Einzelfall heruntergebrochen werden. Und das ist das, was wir Onkologen in der Medizin auch machen, in der Onkologie. Wir haben unsere Leitlinien, wir haben unsere Behandlungen, wir wissen, was wir an Möglichkeit haben. Aber wie können wir das auf diesen Menschen in seiner speziellen Situation nach Alter, an vielleicht anderen Begleitungen, Behandlungswünschen und so weiter, auf diesen Menschen konkret anwenden? Und das ist genau richtig, was Sie als individualisierte Medizin beschreiben, das braucht viel Erfahrung. Es braucht auch viel Zeit, um den Menschen zuzuhören. Es braucht sehr viel Zeit, das alles aufzunehmen und dann einen Behandlungsplan mit den Betroffenen zusammen zu entwerfen.
Wird unser Gesundheitssystem diesen Voraussetzungen gerecht? Also ich frage da zum einen, es braucht Zeit in der jetzt Auseinandersetzung mit dem Patienten, vom Arzt her. Aber es braucht auch eine Ausbildung, die den Medizinerinnen und Medizinern zeigt, dass Erfahrung ein ganz wichtiger Wert ist, um eine optimale Behandlung zu realisieren. Ist das System darauf eingerichtet?
Ich würde jetzt mal ganz mutig und optimistisch sagen, ja. Ich habe sowohl in Zürich, wo ich lange gearbeitet habe, als auch in Bern, habe ich unheimlich tolle junge Kollegen gefunden, die sehr aufnahmefähig, die sehr wissbegierig sind. Ich habe tolle Kollegen gehabt, die ausgebildet haben. Und ich glaube, auch bei den jungen Menschen ist dieser Fokus auf den individuellen Menschen durchaus da. Klar, die müssen ihre Erfahrung erst sammeln, das fällt nicht vom Himmel. Aber deswegen bin ich noch als Senior Consultant tätig. Ich habe eine wunderbare Nachfolgerin, die sehr klug ist, die sehr viel weiß. Aber für Sie ist es eine Rückversicherung, wenn Sie für die ganz schwierigen Situationen Ihre Behandlungspläne mit mir noch besprechen kann und sich mit einem Menschen mit 40 Jahre Erfahrung rückversichern kann. 90% der Fälle würde ich es genauso machen wie Sie. Und bei vielleicht 10% der Behandlungspläne sage ich, ja, da würde ich eine kleine Nuance anders machen. Und deswegen bin ich noch als Senior Consultant da. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich glaube, die Bedingungen in der Schweiz sind immer noch gegeben, vielleicht sogar mehr als anderswo in der Welt, weil wir die Onkologinnen und Onkologen nicht so geldgetrieben sind, wie vielleicht in den USA, die hohe Schulden zurückzahlen müssen, weil wir viele, also wirklich sehr großzügig auf Medikamente und Verfahren zurückgreifen können, wenn es was Neues gibt. Muss ich immer ein bisschen streiten, aber im Großen und Ganzen haben wir Zugriff auf alle modernen Behandlungen und da sind wir, glaube ich, in der Schweiz noch weltweit in einer sehr günstigen Situation.
Das tönt tröstlich. Therapie abgeschlossen eines Patienten, er ist gesund sozusagen. Was passiert dann mit diesem Menschen danach? Wird er noch betreut oder man schickt ihn in seine vermeintlich alte Welt, die eigentlich eine neue ist?
Diese Übergangsphasen sind schwierig. Die Übergangsphasen ganz am Anfang mit der Krebsdiagnose sind schwierig. Der Schock der Krebsdiagnose, dann ist aber die Behandlung da. Die Betroffenen haben sich angewöhnt, es gibt eine gewisse Routine. Und dann kommt die nächste Übergangsphase, Behandlung zu Ende und jetzt, wie geht's weiter? Das ist die Situation, die Sie beschreiben. Meines Erachtens nach ist das Wichtigste zuerst mal nochmal ein sehr ausführliches Gespräch wie ganz am Anfang, wo die Behandlung nochmal zusammengefasst wird und wo nochmal die zentralen Fragen, wie geht es weiter, besprochen werden, wo nochmal festgelegt wird, wer betreut diesen Menschen zu welchem Zeitpunkt wann, was ist die Rolle vielleicht der Hausärztin vom Hausarzt, was ist Rolle der Profis in der onkologischen Klinik. Und dieses Gespräch muss man erstmal die Eckpunkte festlegen. Und dann sollten wir uns noch unterhalten über die Inhalte dieses Gesprächs. Aber dieses Abschlussgespräch ist ganz wichtig. Nicht einfach Tschüss und das war's.
Genau. Ja, letzte Behandlung. Sie sind gesund, wunderbar. Genießen Sie die geschenkten Jahre. Genau. Geht es dann in der Nachsorge primär um, in dem Sinne, Rückfallkontrollen?
Ich erkläre den Betroffenen, die erste Zeit, ich sag mal so grob 3 Jahre, sind wir diese 5 Jahre, aber ich glaube, für viele Erkrankungen ist es schon, wird es schon früher klar. Die erste Zeit, die ersten Jahre, sage ich mal, geht es häufig um das Erkennen vom Rückfall. Danach stehen meistens dann andere Themen. Dann ist das Risiko eines Rückfalls so gering, dass dann ganz andere Themen im Vordergrund stehen. Und tatsächlich, wir haben uns jetzt über die Inhalte, das erste Gespräch ist erstmal da, bin ich jetzt geheilt oder kommt die Erkrankung wieder? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nach Art der Erkrankung, je nach Biologie der Erkrankung. Das sind die Hauptdeterminanten, die die Rückfallquote bestimmen, hauptsächlich durch die Biologie und auch durch das Ansprechen auf die Behandlung selbst. Und dann haben wir Erkrankungen, wo die Rückfallquote ganz gering ist. Und wir haben Erkrankungen, wo die Rückfallquote hoch ist. Und dementsprechend müssen wir die Pläne anpassen.
Wann beginnt dann eine richtige Nachsorge? Ist das erst, wenn man sozusagen entlassen ist beim Onkologen, oder fängt das schon vorher an?
Die fängt mit diesem Abschlussgespräch, von dem ich gesprochen habe. Das ist sozusagen der Beginn der Nachsorge, wo wir festlegen, okay, wann schauen wir wieder, ob der Krebs noch weg ist oder ob er wiedergekommen ist. Üblicherweise sind es so alle 3 bis maximal 6 Monate in den ersten Jahren. Dann ist die nächste Frage, wer ist verantwortlich? Ist es der Hausarzt? Was macht der Hausarzt? Was macht der Onkologe oder Hausärztin? Was macht der Onkologe oder Onkologin? Das muss klar aufgeteilt sein. Und dann kommt meistens die Zeit, wo ich sage, okay, wir brauchen kein Röntgen mehr, wir brauchen kein CT mehr, der Krebs ist so unwahrscheinlich, dass er wiederkommt. Und dann ist es oft an der Zeit, dass die Hausärztinnen und Hausärzte die weitere Betreuung übernehmen. Weil wenn wir, sagen wir, heute etwa fast 60 von 100 Menschen von ihrer Krebserkrankung heilen, dann können wir Onkologinnen und Onkologen nicht die lebenslange Nachsorge machen. Wir machen das eben in den ersten Jahren, wo das Rückfall am höchsten ist. Und danach übergeben wir den Hausärztinnen und Hausärzten, weil dann ist nicht mehr das Rückfallrisiko im Vordergrund. Dann stehen häufig auch so Probleme wie Blutzucker, Blutfette, Blutdruck, Gewichtskontrolle, Beratung für die Lebensweise mit Sport, Nichtrauchen,
Ernährung,
geringem Alkoholkonsum. Das sind so die wichtigen Faktoren. Und das können die Hausärzte gut machen. Das können die wahrscheinlich sogar besser machen als wir Onkologinnen und Onkologen. Sag mal, Blutdruckeinstellung, ja, das kann ich schon. Aber ich glaube, da ist jeder Hausarzt und jede Hausärztin besser als ich.
Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf die Möglichkeiten des Rückfalls bei verschiedenen Krebsarten. Welche Krebsarten sind dann am gefährlichsten, dass ein Rückfall kommen könnte?
Ich würde mal grob sagen, alle soliden Tumoren, also die von festem Körpergewebe ausgehen, das ist das Rückfallsrisiko am höchsten. Viele, die vom Lymphknoten ausgehen, ist das Rückfallrisiko deutlich geringer. Und dann aber ist es auch innerhalb einer Krankheitsentität, ich nenne jetzt mal Blutkrebs, da gibt es Blutkrebsarten, wo ist das Rückfallrisiko ganz gering, und dann gibt es Blutkrebsarten, da ist das Rückfallrisiko ganz hoch. Deswegen ist die Kenntnis der Biologie der Erkrankung heute so unglaublich wichtig. Und um dem anzuknüpfen mit der sehr vielfältig gewordenen Behandlungsmöglichkeiten, es gibt keine Onkologin, Onkologen mehr, der die gesamten onkologischen Therapien machen kann. Ich habe mich zum Beispiel auf Uro-Onkologie, also auf Onkologie von Prostata, Blase, Niere, Hoden, Penis spezialisiert und ein bisschen auch auf Sarkome. Ich habe früher noch Krebsarten der Frau behandelt, bin jetzt da 15 Jahre draußen und ich könnte das gar nicht mehr. Also wir haben dadurch, dass es so wichtig ist, sich in die einzelnen Tumorformen einzuarbeiten, deren Biologie und deren Verhalten zu kennen. Deswegen, wenn Sie fragen, bei welchen Krebsarten ist das Rückfallrisiko am höchsten? Allgemein bei den soliden, vom festen Gewebe ausgehend am höchsten, aber innerhalb einer Krebserkrankung
gibt's dann noch
kann
große
es
Unterschiede.
Massive Unterschiede geben.
Ich glaube, jeder Krebspatient kennt dieses Gefühl der Angst des Rückfalls. Empfehlen Sie dann auch noch in dem Sinne private Check-ups, die man einfach macht, um die Angst kontrollieren zu können?
Nein. Das ist eben wiederum das Abschlussgespräch, um mit den Betroffenen da zu reden, was können sie selber noch tun? Und natürlich ist so, am liebsten würde man jede Woche einen CT machen oder jede Woche einen Tumormarker, einfach zu wissen, alles ist gut. Aber damit machen sich die Menschen verrückt. Ich würde, wenn jemand große Rückfallangst hat, eher sagen, was kann ich an einem autogenen Training oder was kann ich an einer psychologischen Begleitung machen gegen meine Angst? Das ist viel wichtiger. Und man muss auch bei vielen Rückfällen sagen, oft kommt, manchmal schon, aber oft kommt es nicht darauf an, den Rückfall 3 Wochen oder auch 3 Monate früher oder später zu erkennen. Daran ändert sich an der Erfolgswahrscheinlichkeit der Rückfallbehandlung nichts. Bei vielen muss man sagen, gerade bei den vom festen Körpergewebe ausgehenden, bei den soliden Tumoren, bei vielen dieser Tumoren, wenn ein Rückfall auftritt, ist er nicht mehr heilbar. Und ob ich dann den Rückfall 3 Monate früher oder später erkenne, ändert an der Gesamtüberlebenswahrscheinlichkeit nichts. Es gibt sogar Daten dafür, wenn ich ihn ganz früh erkenne, bekommen die Betroffenen mehr Behandlung.
Die Lebensqualität
sinkt. Ja. Genau das. Ohne, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit steigt. Das heißt, wenn ich mein Nachsorgeschema zu engmaschig mache, mache ich vielleicht sogar was Schlechtes. Und da ist es mal vielleicht manchmal auch die Gnade des Nichtswissens gut.
Genau. Man streitet ja darüber, wie viel genetisch bedingt der Krebs ist. Gewisse sagen, es sei 20% maximal und 80% seien andere Faktoren wie die Lebensweise. Für Sie jetzt als erfahrener Onkologe, welche Rolle haben Sie das Gefühl, spielen die Gene auch nicht nur in der Therapie, sondern auch in der Nachsorge?
Das ist die nächste Frage, die bei diesem Abschlussgespräch, von dem ich am Anfang gesprochen habe, die erste Frage ist mit dem Rückfall, kommt es wieder oder bin ich geheilt? Ganz oft taucht dann aber auch die Frage, gebe ich das an meine Kinder oder meine Enkelkinder weiter? Sehr wichtige Frage, es ist von wiederum Biologie, von Erkrankung zu Erkrankung unterschiedlich. Das bei Prostata und Brustkrebs hat es eine andere Bedeutung als bei Bauchspeicheldrüsenkrebs vielleicht oder bei Hautkrebs. Ich kann mich da auch nur auf die wissenschaftlichen Daten berufen, die sagen, dass wahrscheinlich ein genetischer Zusammenhang, also ein erblicher Zusammenhang, eine Neigung dazu, etwa bei, wie Sie gesagt haben, bei zwischen 10 und 20 von 100 Krebserkrankungen eine Rolle spielt. Nicht alles wird direkt an die Kinder weitergegeben. Manchmal ist nur eine gewisse Disposition. Und manchmal kann man aber auch sagen, wenn die Eltern eine bestimmte Krebserkrankung hatten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es die Kinder auch haben. Wiederum, das hängt von der Biologie. Ich komme immer wieder darauf zurück, weil es ist so wichtig, sozusagen den Feind, die Biologie, so gut wie möglich zu kennen. Die anderen Prozentzahlen, wir müssen immer noch sagen, tatsächlich Lebensweise spielt eine Rolle. Das sind 30-40% noch obendrauf zu der genetischen Prädisposition. Jemand, ein Amerikaner, hat mir mal so ein nettes Bild gebracht von einem Lucky Luck. Die Gene sind sozusagen die Munition in der Pistole, aber wir haben den Finger am Abzug, ob wir es abschießen oder nicht. Ne? Genes load the gun, we pull the trigger. Für sicher die Hälfte der Krebserkrankungen wissen wir die tatsächliche Ursache nicht. Und es ist manchmal einfach auch Pech, Bad Luck.
Auf der anderen Seite ist sowohl für die Vorsorge, dass Krebs gar nicht entsteht, aber auch in der Nachsorge die Lebensweise außerordentlich wichtig.
Absolut, absolut. Wir wissen, Lebensweise ist immer wichtig. Und wir wissen auch in der Nachsorge, dass Menschen, die Sport machen, die ihr Gewicht kontrollieren, gerade bei Frauen, eine geringere Rückfallwahrscheinlichkeit haben gegenüber Frauen, die stark übergewichtig bleiben und keinen Sport machen. Es ist auch so, dass es gerade bei jungen krebserkrankten Menschen die Rate zum Beispiel an Nikotinabusus höher ist als bei Menschen, die keinen Krebs hatten. Ist auch nachvollziehbar, die wollen kompensieren, die wollen aufholen, die wollen die Coolness, die wollen mit ihren Gleichaltrigen wieder so. Und dann ist es natürlich so, dann sind sie vielleicht von einer Krebserkrankung geheilt, aber wenn sie dann 30, 40 Jahre rauchen, dann haben sie vielleicht dann nach mit 50, 60 einen Krebs, den man nicht so gut behandeln kann, wie vielleicht den, den sie mit 20 oder 30 hatten. Also Lebensweise ist für die Krebsüberlebende ganz wichtig. Und die Lebensweise ist eigentlich ganz einfach zu fassen. Ganz wenigen Parametern. Ganz als erstes nicht rauchen. Mhm. Und der positive Effekt stellt sich beim Rauchstopp ganz schnell ein. Und wenn man erstmal ist, wenn man nicht geraucht hat, gar nicht anfangen. Das zweite ist tatsächlich Gewicht, Gewichtkontrolle. Und das hängt ganz eng auch mit der Ernährung zusammen. Man kann ein Kilo Möhren, ein Kilo Äpfel essen, davon nimmt man nicht zu. Das Kilo Schokolade ist schon ein bisschen anders. Gewicht und Ernährung, Alkoholkonsum, Sport. Das sind so die Parameter. Wenn man die im Griff behält, dann hat man schon ganz, ganz viel gemacht, um vielleicht die negativen Effekte der Behandlung, die man nicht ungeschehen machen kann, aber um die nicht noch zusätzlich mit zusätzlichen Risiken zu belasten.
Die Nachsorge, Sie haben gesagt, sollten die Hausärzte übernehmen. Die Kunst ist dann wahrscheinlich auch, einen Hausarzt zu finden, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Wer oder welche Institution kann dann jetzt jemandem, der wirklich auch eine Begleitung sucht, in der Nachsorge helfen?
Also primär ist es für mich immer noch die Behandler-Onkologin, der Behandler-Onkologe. Das ist immer noch die, wenn mich jemand Probleme hat, den ich vor 10 Jahren behandelt habe, natürlich kann die Person mich jederzeit ansprechen, auch wenn die Probleme in irgendeinem Art im Zusammenhang stehen mit der Krebserkrankung oder nicht oder auch vielleicht nur möglicherweise. Es ist so, wenn ich sage, wir übergeben nach 3, 4 oder 5 Jahren an die Hausärztinnen und Hausärzte, heißt das natürlich, sie brauchen eine Handreichung, was sollen sie machen? Der Grund, weshalb wir es an die Hausärztinnen übergeben, nochmal das, was wir vorher gesagt hatten, die ersten Jahre ist das Wiederauftreten der Krebserkrankung im Fokus. Danach sind es aber die Schäden, die wir möglicherweise mit der Chemotherapie, mit der Behandlung allgemein, Operation, Bestrahlung, Chemotherapie, Immuntherapie gesetzt haben. Und da sind eben dann häufig die Probleme, die nach 20, 30 Jahren auftreten, Übergewicht, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes. Und das sind die Sachen, was primär die Hausärzte und Hausärztinnen aus meiner Sicht besser können als wir. Wir kommen gleich nochmal dazu, es wird dann nochmal komplizierter. Das ist jetzt so ganz allgemein für die Mehrzahl, ich würde mal sagen 80 von 100 Menschen, die vom Krebs geheilt sind, ist das etwa der Ablauf. 3 bis 5 Jahre beim Onkologen in der Nachsorge, wo man mit abnehmender Intensität nach dem Wiederauftreten guckt und irgendwo nach 3 bis 5 Jahren dann Übergabe an die Hausarztmedizin mit den Vorgaben, auf was sie achten müssen. Zum Beispiel bei Menschen, die ich mit Hodenkrebs behandelt habe, ist die Kontrolle vom Testosteron wichtig. Weil die Testosteronproduktion bei den Männern kann dann im zunehmenden Alter abnehmen. Und das ist wichtig zu erkennen, weil fehlendes Testosteron kann Osteoporose machen, kann Depressionen machen, kann eine verminderte Libido und Wunsch nach Sexualität machen. Das muss ich den Hausärztinnen und Hausärzten sagen, dass sie das vielleicht auch noch nach 20 Jahren kontrollieren, wenn vielleicht der Hodenkrebs schon fast in Vergessenheit geraten ist, weil das so lange zurückliegt.
Ich glaube, oftmals ist ein Patient, der Krebs hatte, nach der Therapie, auch wenn er geheilt ist, nicht mehr der gleiche Mensch. Da geschehen ja dann auch psychisch Unterschiede, die Lebensqualität beeinflussen können, im positiven wie im negativen Sinn, Einsamkeit oder partnerschaftliche Probleme. Was raten Sie da?
Es sind ganz vielfältige Probleme. Wir haben jetzt von den Menschen gesprochen, den 80 von 100, die die Krebsbehandlung gut überstehen, geheilt sind und, sagen wir mal, wenig oder keine spürbaren Spätfolgen haben. Aber dann gibt es eben einen guten Teil der Betroffenen, von denen Sie sprechen, die durchaus unter Folgen der Diagnose und der Behandlung leiden. Und es mal mit einem so etwas Markenspruch zu illustrieren, ich sag den Menschen, die ich betreue, naja, wenn der Chirurg operiert, die Narbe sieht man. Die Narbe, die wir mit der Chemotherapie oder mit der Bestrahlung machen, die sieht man nicht, aber die spüren sie. Und manche spüren die Narben eben wenig und manche spüren diese Narbe sehr, sehr, sehr stark. So stark, dass das Leben hinterher vielleicht viel weniger Freude macht als vorher. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Die Betroffenen spüren diese Narbe. Die können sie aber nicht beweisen. Diese Narbe kann man nicht so sehen und messen und ausmessen und vorzeigen, wie die Narbe, die der Chirurg macht.
Was raten Sie da?
Das kommt drauf an. Da gehe ich mal zurück auf ein Konzept von den australischen Kollegen. Die haben eben die 80 von 100, die kaum oder gar nicht betroffen sind. Die kommen mit einem sozialen Umfeld und vielleicht ab und zu mal ein Hausarztgut zurecht. Dann sind die, die so ein bisschen betroffen sind, die kommen vielleicht in der Hausarztmedizin noch mit der ambulanten Psychotherapie oder psychotherapeutischen Begleitung ganz gut zurecht.
Mhm. Aber dann muss man auch den Mut haben, diese Hilfe zu holen, oder?
Ja. Und das können und sollten wir aber schon während der Behandlung bahnen, weil es stellt sich oft schon während der Behandlung heraus.
Deshalb habe ich gefragt, die Nachsorge fängt vielleicht nicht erst nach der Heilung an, sondern ein bisschen vorher, um genau solche Entwicklungen auch zu verhindern.
Nicht? Das ist völlig richtig. Ja. Das ist völlig richtig, was Sie beschreiben. Aber spätestens im Nachsorge, im Abschlussgespräch, spätestens da sollte es nochmal zur Sprache kommen. Und dann haben die australischen Kollegen das Konzept eben die 80%, wo es gut geht, 10%, die mit Hausarztmedizin, psychotherapeutischer Begleitung zurechtkommen. Und dann gibt es aber noch die 10%, die wirklich massiv eingeschränkt sind, die nicht mehr in ihr altes Leben zurückkehren können.
Also das mit dem Fatigue-Syndrom und das hat oder auch psychischen Problemen.
Das kann ganz vielfältige Gründe haben. Das hängt einmal vom Alter ab. Das ist ganz besonders schwer bei Kindern, die mit 3, 4, 5, 6 Jahren krebskrank wurden, zum Beispiel eine Strahlentherapie bekommen haben. Da ist häufig das Problem Wachstumsstörungen. Da ist häufig das Problem Fertilität. Die sind ganz besonders schwer betroffen. Da ist häufig das Problem, dass das Herz dann nicht mitwächst mit dem Körper, dass sie relativ zwar ein gesundes Herz haben, aber relativ zu klein für den Körper, wenn das irgendwie mitbestrahlt wurde. Oder dass auch die Lunge nicht ausreichend mitwächst. Die haben ganz häufig, wenn sie im Kindesalter behandelt wurden, auch richtig körperliche Einschränkungen gegenüber ihren Altersgenossinnen und Genossen. Dann sind sie Jugendlichen, da ist häufig das Thema Fertilität. Kinderwunsch ist ein großes Thema für eine junge Frau, die Chemotherapie bekommen hat. Bei Morbus Hodgkin, bei einem Lymphknotenkrebs zum Beispiel, kann sie hinterher noch Kinder bekommen. Bei einem jungen Mann mit Hodenkrebs kann er danach noch Kinder bekommen. Fertilität ist so der Altersgruppe, der nach der Pubertät bis etwa so den 40-Jährigen großes Thema. Dann ist in der älteren Gruppe die körperlichen Einschränkungen und der Erhalt der Selbstständigkeit. Bei einem Menschen, der vielleicht mit 70, 75 krebskrank wird, für sich alleine sorgen kann, ist dann die große Frage, kann ich mich danach wieder alleine versorgen? Und da sind es auch wieder manchmal die körperlichen Einschränkungen, wenn jemand eine Störung in den Nerven, in eine sogenannte Polyneuropathie hat und eine Gangunsicherheit, wenn jemand schon durch altersbedingt nicht mehr gut läuft und dann kommt das noch dazu. Und dann ist aber für alle Altersgruppen das, was Sie ansprechen, das Thema Fatigue, dieses Erschöpfungssyndrom. Und das ist genau das Gemeine daran, das kann man von außen nicht messen. Das kann ich nur die betreffende Person fragen. Und ich betreue immer wieder Menschen, die sagen, ich war früher so leistungsfähig, ich konnte 10, 12 Stunden am Tag arbeiten. Jetzt ist die Batterie einfach nach 6 bis 8 Stunden leer. Ich muss mich ausruhen, ich schaffe das nicht mehr. Früher konnte ich 5, 6 Stunden Buch lesen. Heute muss ich es nach einer halben Stunde weglegen, weil ich merke, ich lese eine Seite 2, 3 Mal. Und das ist schwer zu messen. Dann muss es den betroffenen Menschen glauben. Und es ist tatsächlich mit objektiven Parametern nicht zu beschreiben, aber das berichten Menschen immer wieder regelmäßig. es wird mit der Zeit besser. Es sind Gott sei Dank nicht alle davon betroffen. Es sind nur wenige davon sehr schwer betroffen. Aber es sind einige wenige davon so schwer betroffen, dass sie zum Beispiel nicht mehr arbeitsfähig sind.
Wie kann man helfen?
Dieses Erschöpfungssyndrom ist sehr, sehr schwer zu behandeln. So verrückt es klingt, ich glaube, dass wiederum Aktivität, körperliche Bewegung, idealerweise physiotherapeutisch begleitet oder ärztlich begleitet, eines der wichtigsten oder am besten erwiesenen Maßnahmen ist. So paradox das klingt, wenn ich jetzt erschöpft bin, jetzt will ich auch noch Sport machen. Er begleitet deshalb, weil es ist überhaupt nicht hilfreich, sich dann sozusagen über die Leistungsgrenze hinauszugehen, sondern wirklich dosiert schauen, was ist möglich und dann irgendwie daraus ein Programm, ganz allmähliches Programm der Steigerung zu entwickeln. Ich glaube, dass auch da eine psychotherapeutische Begleitung helfen kann, das neue Niveau zu akzeptieren.
Und auch an die Möglichkeiten heranzutasten, überhaupt ein neues, besseres Niveau zu finden. Das sind dann eigentlich beide Teile.
Oder wenn ich sage, okay, ich habe vielleicht früher so ein Power-Mensch und konnte 12 Stunden am Tag arbeiten. Ich muss mich vielleicht jetzt zurechtfinden, dass ich so bin wie alle anderen und bin halt nach 8 Stunden erschöpft oder bin nach 4 Stunden erschöpft und muss dann mich hinlegen und schlafen. Das ist vielleicht für jemanden, der immer gewohnt war, ehrgeizig zu sein, schwer zu akzeptieren. Aber dieses neue Niveau als auch noch lebenswert zu erkennen oder vielleicht die Anteile an diesem neuen Selbst, die positiven Anteile zu erkennen.
Hilft es, wenn sich Menschen mit diesen Problemen auch in Gruppen treffen und spüren, dass sie nicht ganz allein sind, weil man ja dann oft ihnen unterschiebt, dass das alles nur Einbildung ist und nicht eine wirkliche Krankheit?
Also das berichten viele, dass es schon gemeint ist. Sei froh, dass du geheilt bist. Ne? Mhm. Was stellst du dich denn so an?
Jetzt jammerst du noch.
Genau. Mhm. Das ist ganz, ganz falsch. Ne? Oder ach, das wird schon so diese
streng dich auch ein bisschen an jetzt.
Diese oberflächliche Mut zu sprechen hilft nicht. Und da ist es, glaube ich, schon für viele Betroffene gut zu wissen, ich bin nicht der Einzige, das geht vielen Menschen so. Und wenn Sie vorhin nach Veränderungen in der Onkologie gefragt haben, ist es auch tatsächlich so, dass die Menschen bereitwilliger sind, zu sagen, dass sie Krebs hatten, zu sagen, dass sie an Folgen leiden. Das war, so wie es ich noch in den 80ern, weit in den 90ern erlebt habe, war das weitgehend tabuisiert. Und da sind wir, glaube ich, offener geworden. Mhm. Ob eine Gruppe, ob das Treffen mit anderen Menschen hilft oder nicht, das hängt aus meiner Sicht sehr stark von der Persönlichkeit ab. Für manche ist es sehr, sehr hilfreich, sich regelmäßig zu treffen. Für einen anderen ist es vielleicht gar nicht so hilfreich, weil sie sagen, ich habe
eine zusätzliche Belastung.
Genau, ich habe meinen Freundeskreis, die anderen sind auch viel kränker, die reden nur über ihre Krankheit und über die Sachen. Ich will es gar nicht wissen. Mhm. Ich treffe mich lieber mit meinen Kumpels, mit meiner Familie, mit meinen Enkelkindern, die nehmen Rücksicht auf mich und da fühle ich mich aufgehoben. Ist es gut, dass es die Selbsthilfegruppen gibt? Auf jeden Fall. Ich erlebe es auch oft, dass es Betroffene für eine Zeit lang wahrnehmen und dann wieder nicht mehr. Da gibt es die ganze Spannbreite. Für die einen ist es wunderbar, auch langfristig. Die finde es ganz toll, wenn sich Menschen in Selbsthilfegruppe engagieren und diese vorantreiben. Und habe ich wirklich sehr, sehr tolle Menschen getroffen, die da uns auch sehr helfen. Im Übrigen uns Ärztinnen und Ärzte überhaupt mal bewusst gemacht haben, vieles das, was ich jetzt nenne, das ich genannt habe in dem Erweiterung des Blickwinkels der Onkologie, das kam nicht aus der Onkologie selber raus, das kam ganz viel von den Betroffenen und von den betroffenen Gruppen, die gesagt haben, hört mal, es reicht nicht, wenn ihr immer nur auf den Tumor guckt, ihr müsst auch auf uns schauen. Also da haben die auch der Onkologie sehr viel helfen können, den Profis sehr viel helfen können, indem sie gesagt haben, hallo, es ist nicht der Tumor. Wir sind diejenigen, die von diesem Tumor betroffen sind.
Ich habe eine Gruppe besucht von Menschen, die jetzt, wie Sie vorhin erwähnt haben, als Kinder betroffen waren und die dann also wirklich auch in dem Sinne Wachstumsstörungen haben und die sich regelmäßig in Gruppen treffen. Und das war sehr berührend, mit welcher Offenheit sie untereinander über Schwierigkeiten gesprochen haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das helfen kann. Aber das waren nicht 100 in dieser Gruppe, das waren 15 Leute oder ein bisschen etwas über 10.
Also ich glaube auch, dass Selbsthilfegruppen eine große Hilfestellung sein kann. Mhm. Aber ich habe eben auch die kritischen Stimmen von Einzelnen dazu gehört, die sagen, ach ja, ich komme schon klar. Ja. Ne, und ich will mich da gar nicht mit Leuten treffen, die da immer nur am Rumhämmern sind. Zugegebenerweise, ich betreue Erwachsene und Ältere, da kann vielleicht auch der Fokus nochmal was anderes sein als bei Jugendlichen und Kindern, die natürlich noch einsamer sind mit ihrer Krebserkrankung. Mhm. Weil schauen Sie mal, Krebs ist bei Kindern und Jugendlichen extrem selten. Mal vielleicht gibt es so einen Peak bei Blutkrebserkrankungen bei kleinen Kindern, aber generell ist Krebs bei Kindern und Jugendlichen was ganz brutal selten. Sie sind immer allein. Wenn Sie jetzt Krebs ja bei jemandem 75 bis 80 nehmen, hat es jeder Dritte. Mhm. Das heißt, da findet man sowieso auch im Bekanntenkreis so immer jemanden, der auch krebskrank war. Und da ist es viel selbstverständlicher, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Deswegen ist vielleicht das Thema bei Kindern und Jugendlichen und jugendlichen Erwachsenen diesen Rückhalt in der Gruppe noch mal wichtiger als vielleicht bei jemandem im fortgeschrittenen Lebensalter, die ich betreue.
Kann ich mutig diese Zusammenfassung machen, dass die Nachsorge nicht nur ein medizinisches Problem ist, sondern dass man als Betroffener auch sehr viel dazu beitragen kann, wie man lebt, wie man sich ernährt, welche Freunde man hat und hauptsächlich auch eine eigene Verantwortung zu übernehmen, mit seinem geschenkten Leben etwas Sinnvolles anzunehmen?
Auf jeden Fall. Das gilt allgemein für uns alle, dass wir Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen müssen. Es ist nicht der Staat, es ist nicht die Gesellschaft. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen, die manchmal klug, die manchmal nicht klug sind. Manchmal wissen wir, dass sie nicht klug sind, machen sie trotzdem. Aber ja, auf jeden Fall. Sicher ist, dass wir Ärztinnen und Ärzte was dazu tun können. Sicher ist, dass die Gesellschaft was dazu tun kann, bestimmte Strukturen bereitzustellen. Aber ganz sicher ist, dass auch die Betroffenen selber ganz viel in die Hand nehmen können. Was man unbedingt vermeiden muss, ist eine Schuldzuweisung. Steht ja gerade recht, durch der Weide geraucht.
Mhm. Selber schuld.
Ne? Das war in den 70er Jahren, war eine ganz furchtbare Entwicklung. Ja, du hast Krebs, bist ja selber schuld. Ne? Du hast ja Depressionen oder du hast dich ja nicht in deiner Familie dagegen gewehrt. Oder die haben versucht, so diese Krebserkrankung an dem eigenen Verhalten festzumachen. Das ist ganz falsch. Wenn jemand keinen Sport machen kann, dann ist es keine Schuld, dann kann es halt nicht. Ich empfehle es zwar und ich empfehle dann auch eine angepasste Art von Sport zu machen, aber wenn es halt jemand nicht macht, gut, das ist eine Entscheidung. Aber das ist keine Schuldzuweisung. Wenn jemand sich ungesund ernährt, dann kann ich sagen, naja, es ist vielleicht nicht gut, aber jeder von uns kennt es, dass man oft auch eben der Versuchung unterliegt und das natürlich ist natürlich so ein Schurri auch manchmal einfach mehr Gelüste macht, als jetzt eine Möhre oder ein Rübli oder einen Apfel zu essen. Also das ist mir nur wichtig. Ja, wir sind für unser eigenes Leben verantwortlich, aber keine Schuldzuweisung. Jeder von uns kennt seine eigenen Schwächen. Und wir sind auch froh, wenn wir das nicht jeden Tag dann unter die Nase gerieben bekommen.
Vielen herzlichen Dank, Professor Beyer. Ich glaube, wir haben jetzt ein Gebiet miteinander diskutiert, das oftmals nicht so erwähnt wird. Du bist gesund und jetzt genieße das Leben wieder. Und haben versucht, da auch die Möglichkeiten des Einzelnen, aber auch der Ärzte zu zeigen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für das Interview. Ich bin sehr froh, dass sich Menschen dafür zu interessieren, dass Sie sich dafür interessieren, dass hoffentlich Sie eine große Zuhörerschaft finden, weil es sind Themen, denen wir großes Anliegen sind.
Dankeschön. Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch andere Gäste zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf aschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch bei unserem Sponsor herzlich bedanken. Ipsen Pharma Schweiz hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst, nachgefragt. Habt's gut, euer Kurt Aschbacher.